Herzlich willkommen bei meinem Podcast Chief Energy Officer – Zeit für Führung. Mein Name ist Boris Diekmann und ich bin heute zusammen mit Melanie Thoman-Bob, Finanzvorständin bei der Apetito AG. Herzlich willkommen, Melanie. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit für bewusste, menschliche Führung.
Ja, Boris, ganz lieben Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr.
Mich auch. Endlich ist es soweit. Ja, und vielleicht zum Einstieg, erzähl uns einfach mal ein ganz klein bisschen über dich und erzähl unseren Hörern und Hörern etwas über die Apetito AG. Was macht ihr und was macht euch aus? Was gibt dir besonders viel Energie, wenn du morgens dort reingehst oder mit Kolleginnen und Kollegen den Tag startest?
Ja, vielleicht mal ein bisschen zu mir. Ich wohne im wunderschönen Münster. Münster ist ja bekannt als Fahrradstadt mit meiner Familie. Habe drei Söhne, die mittlerweile 6, 8 und 10 sind. Und ja, bin jetzt seit Mitte Januar bei der Apetito AG. Kümmere mich da um den ganzen kaufmännischen Bereich, also alles, was so mit Zahlen zu tun hat, Controlling, Accounting, aber auch die ganzen technischen Themen, IT, IT-Security etc. Und ja, die Apetito AG hat zum Kern, Menschen im Prinzip mit gutem Essen zu versorgen. Dazu gehören die Kindergärten, die Schulen, aber auch viele Kliniken, Seniorenheime und auch letztendlich das Thema, was man in Deutschland so unter Essen auf Rädern kennt. Und ja, was mich schon bewegt, wenn man die einzelnen ja, Kunden, Tischgäste, sagen wir dazu, sich sozusagen anschaut, dann ist das schon etwas, wo wir sagen, wir liefern mehr als nur das Essen, wir liefern mehr als nur das Produkt, sondern wir erleichtern das den einzelnen Einrichtungen, dass das Essen auch wirklich gut zubereitet werden kann. Und gerade in dem Bereich Essen auf Rädern, ich durfte vor 3, 4 Wochen mal selber mit 1, 2 Touren mitfahren. Da warten die Menschen wirklich auf ihr Mittagessen. Und da ist das wirklich das Highlight des Tages. Und da ist derjenige, der das Essen sozusagen dann bringt, ist auch ja eine Kontaktperson, wo Menschen sich austauschen wollen, ihre Bedürfnisse teilen. Und ja, das ist häufig die einzige Kontaktperson am Tag. Und von daher sagen wir bei Apetito auch, wir sind sozusagen der Ernährungsspezialist, aber wir bieten halt auch viele Lösungen und wir kümmern uns halt auch um den Menschen. Und das merkt man auch ganz stark in der Unternehmenskultur. Apetito ist ein Unternehmen, was familiengeführt ist in dritter Generation. Es gibt ein operatives Management, aber die Familie ist nach wie vor sehr nahbar, auch permanent sichtbar, auch vor Ort, was den Mitarbeitern auch ein gutes Gefühl gibt. Und es wird sehr viel Wert auf den Umgang, auf die Kultur gelegt. Es gibt viele Freiräume. Es gibt viele Themen, viele Benefits. Wir hatten jetzt diese Woche auch gerade die Betriebsversammlung, wo ich auch den Mitarbeitern nochmal gesagt habe, es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge, die hier gemacht werden. Zum Beispiel gibt es eine Familienfreizeit für die Kinder der Mitarbeiter, wo die in den Sommerferien die Möglichkeit haben, eine Woche zusammen zu verbringen, natürlich auch Dinge aus dem Unternehmen zu lernen, aber auch einfach, dass die Kinder betreut sind. Oder ein Beispiel ist, die Rentner treffen sich noch jedes Jahr zu Nikolaus bei Apetito, die auch schon jahrelang nicht mehr dort arbeiten. Die kriegen auch noch die Mitarbeiterzeitschrift etc. Und das zeigt, glaube ich, wie die Bindung im Unternehmen ist. Und diesen Geist, dieses Miteinander, das spürt man, wenn man ins Unternehmen reinkommt. Ja, das kann man nicht beschreiben, sondern man spürt einfach die Menschen, sind mit Leidenschaft da, die Menschen lachen miteinander, die Menschen gehen offen aufeinander zu. Und ja, ich denke, das ist auch das, was Apetito ausmacht und was auch häufig in den Köpfen ist, dass der Gründer, der Karl Düsterberg, auch wirklich so proklamiert hat, wir sind nur das, was wir letztendlich auch mit den Mitarbeitern gemeinsam sind. Und das schwingt so, das merkt man, das schwingt jeden Tag mit.
Spannend. Was für ein Einstieg, Melanie. Und Essen ist ja, da werden wir bestimmt mal drauf wieder zurückkommen, so eine starke Metapher für Führung und das, was wir tun. Denn Essen liefert uns ja auch mehr als Kalorien und nährt uns auf so viele verschiedene Art und Weisen, auch über den Kontakt mit Menschen, den es herstellt. Und du sprachst doch schon Unternehmenskultur an und ich teile den Gedanken, den du da eingebracht hast. Ich glaube, eine Art und Weise, über Kultur nachzudenken, es ist die Qualität der Verbindung zwischen den Menschen. Und zwischen diese Verbindungen fließt dann, was fließen muss, Ideen, Entscheidungen und so weiter. Aber da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf zurück. Und ich finde, dass solche Podcasts, und bin so dankbar, wenn du uns damit beschenkst, das ist auch dein Podcast. Jeder bringt hier einen anderen Filter, eine andere Perspektive, eine einzigartige Frage im Grunde mit rein. Und deshalb vielleicht so als Einstieg mal, was wäre dir ein besonderes Anliegen heute? Also wenn dieser Podcast für einige unserer Hörer und Hörerinnen vielleicht der wertvollste Podcast wäre, den Sie in diesem Jahr gehört haben, über den Sie reflektiert haben, der Sie vielleicht inspiriert hat. Was wäre etwas, das er aus deiner Sicht bewirken soll oder ermöglichen soll?
Also ich glaube, mein Wunsch wäre, dass das Thema Unternehmenskultur, was häufig genutzt wird, wie natürlich brauchen wir eine gute Unternehmenskultur, natürlich müssen wir digitalisieren und natürlich müssen wir auch nachhaltig sein. Das wird ja heute keiner mehr sagen, dass das nicht wichtig ist. Ich merke nur in vielen Terminen, und das kann man sowohl im beruflichen wie auch im privaten anwenden. Es gerät oft in den Hintergrund und häufig kommt natürlich im Beruflichen auch das Thema, wir haben da keine Zeit für, man ist getriggert durch die unterschiedlichen Themen, die man bearbeitet. Und mein Learning aus den letzten Jahren ist, dass immer dann, wenn Dinge scheitern, scheitert es in der Regel daran, dass Menschen nicht gut miteinander connected sind. Und wenn man mal 3 Stufen tiefer geht und sich mal anschaut, wann das irgendwann in die falsche Richtung gelaufen ist, dann kommt man häufig zu dem Punkt, dass man eigentlich schon einen Trigger gespürt hat. Irgendwann hatte man schon mal ein ungutes Gefühl. Irgendwann hat man gemerkt, in dem Team irgendwo die Stimmung, es funktioniert so nicht. Und weil man sich eigentlich nicht die Zeit nehmen wollte, ist man drüber weggegangen und ist zum nächsten Thema gegangen, in der Hoffnung, dass sich das irgendwann wieder löst. Und diesen Trigger mit reinzubringen und zu sagen, häufiger drüber nachzudenken, häufiger sich das Ganze bewusst zu machen und das mehr in den beruflichen Kontext zu bringen und zu sagen, Unternehmenskultur ist wirklich wichtig. Wir leben das jeden Tag. Und auch wirklich genau in den Terminen zu schauen, wie läuft es denn jetzt gerade? Sind wir noch auf dem richtigen Pfad oder merken wir, dass wir uns irgendwie disconnecten und damit auch die inhaltlichen Themen sich disconnecten? Das stärker ins Bewusstsein zu bringen und das stärker in den Vordergrund zu rücken, das glaube ich, wird nach vorne raus immer wichtiger. Wird auch überall proklamiert, aber wird doch zu selten getan. Und das ist so ein bisschen mein Anliegen, wo ich aktuell merke, ich freue mich über jeden, der zu mir kommt und sagt, da läuft es irgendwie nicht, weil irgendwie da funktionieren irgendwie Menschen nicht miteinander etc. und man das frühzeitig heilt und ja, dafür die Antennen zu schärfen.
Spannend und ja, wir wissen beide voneinander, dass mir das genauso ein Herzensthema ist wie dir. Lass uns da doch einfach mal weiter reingehen. Du sagtest, Unternehmenskultur ist Verbindung. Was ist denn aus deiner Erfahrung, in deinen Worten, was du täglich lebst, woran spürst du, dass die Unternehmenskultur gesund ist oder weniger gesund ist? Und vor allen Dingen, du sagst, familienorientiertes Unternehmen, also familiengeführtes Unternehmen, die wollen natürlich auch eine Rendite. Wo siehst du den Zusammenhang? Du sagtest, es wird meistens nach hinten gestellt. Was wird möglich aus einer reinen, du kümmerst dich ja um die Zahlen, aus einer ganz nüchternen Perspektive, wenn die Unternehmenskultur gesünder, stärker ist, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie schlägt sich das letzten Endes im EBITDA nieder? Über welche Wirkungsmechanismen?
Ich habe es heute Morgen noch zu jemandem gesagt, wenn Unternehmenskultur oder bestimmte Verbindungen zwischen Menschen nicht positiv besetzt sind, dann wird die kleinste Kleinigkeit wird als negativ gewertet. Ja, häufig ist in Unternehmen ja in jeder Mitarbeiterbefragung kommt, wir müssen die Kommunikation verbessern. Und das ist natürlich häufig so, dass aus Mitarbeitersicht die Erwartungshaltung ist, die Führungskraft, die Geschäftsführung, der Vorstand, wer auch immer, müsste mich mehr informieren. Bei einer positiven Unternehmenskultur geht es in beide Richtungen. Ja, dann ist auch die Basis da zu sagen, der Mitarbeiter darf fragen, was ist mit dem und dem Thema? Ich hätte gerne mehr Informationen dazu. Und es ist alles viel, ja, wohlwollender. Kleine Dinge werden verziehen. Wenn man sagt, so, ich habe jemanden nicht informiert, dann ist das nicht immer böser Wille. In einem positiven Umfeld kann man einfach sagen, sorry, ist mir durchgegangen, habe ich vergessen oder ich habe jemanden nicht berücksichtigt. Das ist auf der Gegenseite, wird das dann wohlwollend angenommen, ja, und es werden auch Fehler, die man gemacht hat, werden, da wird ganz klar gesagt, sorry, war mein Fehler. Aber das Gegenüber sagt auch, ja, kann ja mal passieren. Und diese kleinen Dinge, dies Wohlwollende, das führt am Ende des Tages dazu, dass in meinen Augen Themen viel schneller umgesetzt werden, Abteilungen sich mehr miteinander vernetzen, freiwillig, ohne dass jemand diktieren muss, Person A muss mit Person B sprechen, damit das Projekt vorangeht. Und das kann ich natürlich nicht immer eins zu eins korrelieren, aber ich glaube einfach, Teams, die eine positive Kultur, die einen positiven Spirit haben, schaffen mehr, beschäftigen sich auch viel mehr mit den Inhalten, wie kann es weitergehen, sind viel motivierter. Teams, wo einfach so dieser Missmut auch teilweise da ist oder Angst da ist, weil man etwas nicht sagen darf, sind viel isolierter in ihren Teams, versuchen mehr in sich selbst die Dinge zu optimieren. Da ist dann mehr der Fokus, das war nicht mein Fehler, das war ja die andere Abteilung. Da geht es dann mehr um das Thema, wer ist schuld und wer ist nicht schuld. Und das ist, glaube ich, heute etwas, wenn man sich größere Projekte anschaut, das ist nicht mehr erfolgreich. Und das wird man früher oder später, wird man das merken, dass gerade eine positive Unternehmenskultur dann auch einen Unternehmensbeitrag liefert, sei es höhere Umsätze, effizientere Prozesse und dann natürlich das, was du angesprochen hast, mehr Ergebnis, mehr EBITDA, was auch immer die steuerungsrelevanten Kennzahlen sind. Ja, und ich glaube, das lohnt sich daran, immer wieder zu arbeiten.
So eine spannende Perspektive, die du da anbietest. Denn was ich höre, du sprichst gar nicht so sehr über Verhalten, du sprichst auch nicht über Werte, sondern du sprichst über einen inneren Zustand. Du sprichst darüber, wie innen etwas gedeutet wird. Und ich finde dieses Wort so stark wohlwollend. Stell mir einfach vor, wenn wir 10% der Zeit es schaffen würden, nur etwas wohlwollender auf eine E-Mail zu blicken, auf eine Entscheidung, auch auf uns selbst. Und das andere Wort ist so etwas nachsichtiger. Ja, gut, it happens und weiter. Das hat einen, macht einen riesen Unterschied und bringt Leute auch, ich sag mal, das spüren Menschen ja das gesamte Jahr. Manchmal fragen mich Menschen, was ist eigentlich Unternehmenskultur? Und ich sage, wenn abends, Leute abends nach Hause gehen und der Ehepartner fragt oder Freund, na, wie war dein Tag? Was sie dann fühlen. Und dann sagen, das ist eigentlich Unternehmenskultur. Du hast auf diesen Zustand hingewiesen. Und da geht meine Neugierde natürlich hin, sowohl aus deiner Rolle heraus, aber auch gleich ein bisschen weiter. Was sind auf der einen Seite Dinge, die du erfahren hast, die du tun oder vielleicht nicht tun oder auf die du vielleicht einfach nur achten kannst? Die auf der einen Seite helfen, Angst zu reduzieren. Du sprachst von Angst. Das ist ja ein normales Gefühl, das da ist. Nur im Dauerzustand lähmt es uns und hat die Konsequenzen, von der du sprachst. Also, was steht dir da in deinem Repertoire sozusagen zur Verfügung? Was ist wirksam? Und auf der anderen Seite, wie nutzt du deine Rolle, deine Verantwortung als Führungskraft, um ein Gefühl von Sicherheit, Wertschätzung und du sagtest häufiger Verbindung, um das zu nähren oder wiederherzustellen, wenn es nicht, wenn es mal nicht da ist.
Ich glaube, zu dem ersten Punkt, wie Wie schafft man das? Ist halt viel auch, wie man in Meetings reingeht. Häufig ist ja, ne, das ist ja auch das, was wir als, ich sag mal, Führungskräfte proklamieren. Man braucht eine Agenda, man braucht eine Struktur, dann wird das alles abgearbeitet. Trotzdem Raum zu lassen für gewisse Diskussionen und auch nicht zu denken, jetzt habe ich ja die folgenden Themen und die wollten wir heute bearbeiten, jetzt müssen wir hier kappen. Häufig ergeben sich ja manchmal Diskussionen, wo man sagt, gerade diese Diskussion ist wertvoll, gar nicht so sehr der Inhalt, sondern Menschen fangen an, untereinander Dinge zu diskutieren auf gleicher Ebene und jeder Beitrag ist sinnvoll und wertvoll. Oder heute Morgen hatte ich einen Call, wo dann einer sagte, jetzt lass uns doch einfach mal starten, wie es so jedem geht. Und allein diese Frage ist ja häufig schon, in manchen Bereichen ist das eine Frage, die stellt man eigentlich nicht. Aber man hat ja schließlich ein Thema, was man bearbeiten will. Und diese unerwarteten Dinge, die reinzunehmen in die Meetings und einfach mal ja, ich sag mal, ein bisschen Offenheit für eine Diskussion zu einem Thema zu schaffen und dann auch bewusst es nicht zu kommentieren, nicht klarzustellen, nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt zum nächsten Punkt rübergehen. Wenn ich das häufig einbinde, dann denke ich, funktioniert es schon recht gut. Und der andere Punkt ist zu schauen, wie offen kommuniziere ich eigentlich mit den Teams und wie oft auch. Habe ich genügend Möglichkeiten, mit den Leuten in Interaktion zu gehen? Habe ich genügend Austausch? Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man diese Möglichkeiten schafft und die Leute dann auch das Gefühl haben, ich kann offen meine Meinung sagen, dann funktioniert es in einem Unternehmen. Und genauso ist so mein Learning aus den Unternehmen, wo ich bisher war. Es gibt unheimlich viel, was die Mitarbeiter austauschen, was die Führungskräfte überhaupt nicht mitbekommen. Und da mal in die Organisation reinzuhören, nicht nur mit den Führungskräften, sondern auf Mitarbeiterebene, was ist gerade so, was wird gerade diskutiert, was sind die Themen, die gerade besprochen werden? Und dann in den Meetings die Leute auch mit diesen Themen zu konfrontieren und sagen, ich hab gehört, da gibt es irgendwie. Da haben Leute Angst oder da geht es in einem Projekt, da ist irgendwie eine Missstimmung. Und die Leute auch aktiv damit zu konfrontieren, weil dann haben sie ja auch das Gefühl, aha, da hört jemand zu. Da scheinen ja Leute sich doch mit den Themen auseinanderzusetzen. Und darüber entsteht eine gute Diskussionskultur.
Das heißt, du hörst rein, du lauscht, nimmst es das mit und bringst es wieder hinein in den nächsten Raum und thematisierst es.
Genau, also ich
Ja.
sag mal, wir haben jetzt auch das ganze Thema, wie gehen wir mit strategischen Themen um? Das kann man auf jedes Unternehmen übertragen. Und jede Veränderung birgt ja in der Regel erstmal ja eine Unsicherheit. Manche haben Angst, manche fühlen sich einfach unwohl, manche finden das Thema vielleicht nicht so gut. Und in der Regel wird ja sachlich argumentiert. Es wird ja erstmal versucht, ich sag mal, wenn ich für IT zuständig bin, warum ist das Tool nicht gut oder warum ist das alte Tool besser? Dahinter steht ja aber in der Regel eine andere Motivation, die die Mitarbeiter gar nicht unbedingt sagen würden. Ja, Angst vor dem Arbeitsplatz, Angst vor veränderten Aufgaben. Und das in einem freien Raum aktiv zu adressieren, das nimmt, glaube ich, vielen schon ein Stück weit die Angst. Und auch das Gefühl zu geben, auch wenn ich jetzt irgendwie eine Ebene, zwei Hierarchieebenen in der Organisation anders angesiedelt bin, trotzdem zu sagen, die Tür steht offen. Natürlich ist nicht jeder Tag frei verfügbar, um mit allen Menschen zu reden, aber das Gefühl in die Organisation reinzugeben, jede Meinung ist hier wichtig und wir wollen, dass die auch gehört wird und wir bügeln das dann nicht direkt wieder ab. Wenn das Gefühl da ist, dann entsteht das, ja, ne, nicht direkt am Anfang, aber ich glaube, das ist dann ein Weg, wo die Leute sich sicher fühlen und auch ihre Meinung äußern.
Du hast so ein paar zentrale Begriffe genannt, sagt es auch eben, wenn dort ein Raum ist. Also, was ich höre, ist, dass du dich auch als, wie soll ich sagen, als Raumhalterin verstehst. Ich bin gar nicht nur da, um den Raum mit Inhalten zu füllen, auch das, und um Inhalte zu sprechen, überhaupt erstmal einen Raum zu schaffen, in dem einfache und schwierige Dinge überhaupt besprechbar werden. Das ist eine fast unsichtbare Dimension, die wir manchmal vielleicht gar nicht sehen. Ich wäre so dankbar, wenn du noch ein bisschen weiter erzählst, wenn du vielleicht mal einen Moment nimmst, wenn ihr in einem Gespräch seid und dort ist ein schwieriges Thema, wo du spürst, na, da ist noch mehr als das, was gerade durch die Münder kommt und ausgedrückt werden kann. Du meintest gerade, ja, wenn Menschen angstfrei reden können. Aus deiner Lebens- und Führungserfahrung, was sind Dinge, die Menschen helfen, weniger Angst zu haben? Und was schafft Angst? Vielleicht auch manchmal unbewusst. Worauf können wir achten, damit diese Räume angstfreier werden und deshalb schneller, effektiver, kreativer, verbundener? Wie geht das?
Stück weit hat das natürlich auch was mit Vertrauen zu tun. Gerade wenn ich in eine Organisation neu reinkomme, ist es ja ab Tag 1, ist es ja erstmal nicht da. Ja, das muss ja erstmal wachsen, das muss sich Stück für Stück aufbauen. Und ich denke mal, wichtig ist wirklich in die einzelne Beziehung mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern auch wirklich Zeit zu investieren. Und mir fällt das gerade immer auf, wenn man neu in gewissen Jobs ist oder auch wenn ich mal so in meine Historie schaue. Ich war ja lange auch bei Douglas und da wurde ganz viel Wert darauf gelegt, die Kultur zu verstehen, also zu verstehen, wie Menschen ticken. Und jeder Mensch nimmt Situationen anders wahr. Und das merke ich jetzt auch wieder in einer neuen Rolle, wo ich die Historie des Unternehmens nicht kenne. Jeder hat so ein gewisses Mindset, wie er Dinge sieht, aber einem fehlt die Historie. Und da Zeit zu investieren, zu sagen, wie war das denn früher? Natürlich denkt jeder, es gibt einen Weg, den er für richtig hält, aber auch zuzuhören und zu sagen, wie war es denn früher? Oder häufig kommt ja auch, das hat nicht funktioniert, haben wir schon fünfmal probiert. Dann funktioniert es ja nicht, zu sagen, jetzt machen wir es trotzdem. Sondern erstmal zu verstehen, warum hat es nicht funktioniert, die Leute ernst nehmen, die Bedenken mit reinzunehmen. Und dann, glaube ich, baut sich ein Stück weit diese Angst irgendwann ab, wenn Menschen gehört werden, wenn Menschen auch den Inhalt oder den Sinn verstehen, weil das ist, glaube ich, etwas, was wir als Führungskräfte häufig unterschätzen. Ich sage mal, es ist so ein bisschen unfair. Wir haben manche Dinge haben wir schon vorgedacht. Wir wissen schon, wie die Lösung ist. Wir sind selber durch diesen, ich sag mal, ominösen Change-Prozess schon gewandert.
Ja.
Und dann ist man so weit und sagt, jetzt müssen wir umsetzen. Und dann wundern wir uns immer, warum der Rest nicht mitkommt.
Der
Ja,
war ja noch gar nicht auf der Reise, in der du in
genau,
deinem Kopf schon warst.
das zu verstehen, dass diese Stufe an anderer Stelle ja jetzt erst anfängt und das auch die Mitarbeiter dafür wiederum Zeit brauchen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, um dann ja, die Kollegen und Kolleginnen auch wirklich richtig mitnehmen zu können.
Das heißt, die Art und Weise, also ich spiele nur zurück, also was ich höre, die Art und Weise, wie du zuhörst, dieses innere Gefühl von ich will das wirklich verstehen. Also du spürst Neugier in dir. Du hörst zu mit dem Ziel, es besser zu verstehen. Das macht aus deiner Erfahrung etwas mit den Menschen. Das hat die Tendenz, sie eher zu öffnen als zu verschließen und weitet deine Erkenntnis da eigentlich deinen eigenen Raum wiederum, in dem du dann navigieren kannst.
Plus, ich glaube, Boris, es ist nicht nur das berufliche Umfeld. Wenn ich mal so in die Vergangenheit so ein bisschen zurückschaue, es ist viel auch den Menschen als solches zu verstehen. Also wir nehmen uns ja immer so ein bisschen, das ist jetzt alles der berufliche Kontext, aber es gibt ja auch den privaten Menschen. Und in der Regel, wenn man das natürlich geht das auch nicht immer direkt, aber wenn man das in Summe verstanden hat und auch die Motivation dahinter versteht und vielleicht mal ja gemeinschaftliche Erlebnisse etc. auch hat, wenn man gerade international in den Ländern unterwegs ist, Kann man jetzt nicht sagen, jetzt habe ich folgendes Thema, jetzt habe ich hier folgende Agenda, jetzt habe ich hier 2 Tage Zeit und am Ende soll folgendes rauskommen. Da geht es erstmal darum zu verstehen, wie tickt die Organisation, wie ticken die Menschen und da Zeit zu investieren. Das ist, glaube ich, ja, aus meiner Sicht extrem wichtig.
Sag mal noch mehr dazu. Worüber reden wir in Unternehmen zu wenig aus deiner Sicht?
Über die Beziehung der Menschen zueinander, nicht auf der beruflichen Ebene. Über die Historie, über den Background. Warum möchte jetzt jemand, wir reden häufig darüber, warum will jemand ein Thema nicht? Oder warum sieht er irgendwo Probleme? Wir reden, wie man so schön sagt, wir reden das alles, wir besprechen das alles auf der sachlichen Ebene, wissen aber, glaube ich, intuitiv ziemlich genau, dass es noch eine andere Ebene gibt. Die ist aber vielleicht auch so ein bisschen deutsch. Spricht man jetzt darüber oder spricht man darüber nicht? Und diese Ebene wird häufig weggelassen. Und wenn es da irgendwie knirscht, dann holt uns das relativ schnell wieder ein. Und dann dauert der Prozess, die Leute wirklich mitzunehmen, doppelt bis dreifach so lang.
Im Grunde laufen wir dann mit Augenklappen durch die Gegend, sehen nur einen Teil, nur ein kleines Fragment der Realität
Genau.
und schließen den Rest einfach aus. Ja, kann ich total nachvollziehen. Es ist spannend. Ich bin so dankbar, dass du unseren Blick auch immer wieder lenkst in, was wir denken, was wir sehen, was wir fühlen. Denn nur wenn ich das so betrachte wie du, jetzt mal rational ausgesprochen, wenn ich all diese Tore aufmache, dann wird die Verbindung wird, entsteht schneller und wir sind schneller. Nur dann macht das ja sozusagen Sinn, was du tust. Es ist logisch und psychologisch. Und vielleicht ist das auch noch eine Möglichkeit, nochmal ein anderes Thema zu beleuchten, das uns beiden auch wichtig ist und worüber wir auch vorab schon ein bisschen gesprochen hatten. Mir war es ein großes Anliegen, dass in diesem Podcast sowohl Männer als auch Frauen sprechen, männliche Führungskräfte und weibliche Führungskräfte. Auch wenn ich weiß, oder jedenfalls meine Perspektive, dass wir alle beide Polaritäten haben. Es geht also nicht nur um das biologische Geschlecht, sondern diese beiden Polaritäten sind da und zwischen beiden entsteht eine Spannung und deshalb ein Fluss. Und doch ist es naheliegend, dass eine Frau mehr vom weiblichen Pol hat. Deshalb würde ich dich vielleicht nochmal fragen, oder lass mich mal anders sagen, der Marcel Proust sagte mal, die eigentliche Reise besteht nicht darin, neue Landschaften zu entdecken, sondern mit anderen Augen zu sehen. Und ich wollte dich mal fragen, was würde aus deiner Sicht möglich, was würde es bewirken, wenn noch mehr Führungskräfte, noch mehr weibliche Führungskräfte in Rollen wie deiner wären? Und was möchtest du weiblichen Führungskräften, die dort sind oder auf dem Weg dorthin sind, so eine Verantwortung zu übernehmen und da reinzuwachsen? Was möchtest du denen gern mitgeben? Und was hat das zu tun mit all dem, was du bisher so geteilt hast, was dir einfach eine Herzenssache ist?
Also vorweg vielleicht einmal, grundsätzlich bin ich keine Verfechterin, die sagt so, ne, jetzt müssen immer X% Frauen in Führungspositionen sein und überall müssen so und so viele Frauen da sein. Und ich glaube auch, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn mindestens genauso viel Männer wie Frauen kennengelernt, die entsprechende Antennen haben. Natürlich ist das vielleicht bei den Frauen manchmal ein bisschen mehr ausgeprägt, aber in Summe, glaube ich, gibt es das auf beiden Seiten sehr wohl. Was ich festgestellt habe, dass Diskussionen, und das ist ja immer schwierig, das zu beurteilen, weil in den Runden, wo nur Männer sind, war ich ja nie dabei, aber mir wird häufig gespiegelt, dass Diskussionen anders ablaufen, wenn eine Frau dabei ist. Und das ist, glaube ich, etwas, dass mehr diese Themen beleuchtet werden, dass unterschiedliche Themen beleuchtet werden. Das ist am Ende des Tages ist es grundsätzlich das Thema Diversität, was man auf Männer und Frauen übertragen kann und auf ganz andere Dinge auch. genau das Gleiche ist, warum nehmen wir in gewisse Projektmeetings oder Strukturen, versuchen wir immer die reinzunehmen, die dort eine Verantwortlichkeit haben. Wenn dann aber mal einer die Idee hat und sagt, lass uns doch jemand ganz anderes reinnehmen, dann ticken wir häufig so und sagen, ja, warum soll der da rein? Der hat damit ja gar nichts zu tun. Also ich glaube, es geht um diese unterschiedlichen Perspektiven, die man in ein Thema mit reinbringt. Und das kann Männer, Frauen sein, das können aber auch ganz, ganz andere Blickwinkel sein. Und das, was ich den Frauen eher mitgeben würde, ich hatte letztens interessanterweise ein Gespräch, wo mich eine Frau das genau gefragt hat, die dann gesagt hat, ich finde es total toll, dass wir jetzt auch eine Frau im Vorstand haben und was sind denn so die Tipps etc. Und ich glaube, Frauen unterschätzen sich häufig. Frauen sind eher diejenigen, die wollen gefragt werden, ob sie irgendetwas machen möchten. Männer ticken da anders. Männer würden sagen, ich mache das. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ja, was viele Frauen, was man noch lernen muss, was natürlich auch immer mit dem Thema Familienplanung zusammenhängt. Kann man das machen? Kann man das mit reduzierter Stundenzahl machen? Und Frauen, das bin ich selber mal, irgendwann hat mir das jemand als Tipp gegeben und das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ich müsste doch mehr netzwerken. Und mein intuitiver Reflex war, wann soll ich das dann noch machen? Ich habe keine Zeit, und ich mache ja hier meinen Job. Und das ist etwas, das können Frauen, glaube ich, nicht so gut. Netzwerke knüpfen, auch über Unternehmensgrenzen hinweg und auch sich an der einen oder anderen Stelle ja einfach mehr zuzutrauen und sich selber ins Spiel zu bringen. Das ist, glaube ich, so von der DNA etwas, was Männern eher liegt als Frauen. Und dadurch, glaube ich, sind auch viele Frauen halt nicht in den Führungspositionen, weil sie einfach sich das selber nicht zutrauen oder darauf warten, dass sie gefragt werden. Und es fragt keiner und dadurch gibt es Möglichkeiten, die halt nicht genutzt werden.
Du sagtest eben gerade, und ich bin da ganz bei dir, ich kenne wunderbare Führungskräfte, männliche und weibliche, könnte das insofern nicht daran festmachen. Und gleichzeitig wollte ich dich dennoch vielleicht noch einmal fragen, ist weibliche Führung anders? Und wenn ja, wie? Und was ist weibliche Führung in deinen Augen? Also was beobachtest du bei Frauen, wo du sagst, bringt das rein? Da ist quasi ein Schatz, den ich sehe, der hierher gehört.
Ich glaube schon, dass Frauen, die Konflikte oder Themen teilweise schwerer ertragen können und versuchen immer diesen Konsens zu finden und das, was so, ich sag mal, diese Machtkämpfe, die es an der einen oder anderen Stelle auch gibt, das gibt es auch bei Frauen definitiv. Aber ich glaube, so vom Naturell ist das etwas, wo Frauen eher mit hadern, ja, und wo Frauen dann auch eher sagen, okay, das ist irgendwie dann doch nicht meine Ebene, dann gehe ich lieber einen Schritt zurück. Und das war letztens in einem Gespräch ganz spannend, dass jemand sagt, ja, da gibt es doch so einen Artikel und irgendwie die Frauen auch hier in den börsennotierten Unternehmen, die verlängern alle ihre Verträge nicht, weil sie keine Lust haben zu arbeiten und weil sie alle dann irgendwie kürzer treten wollen. Wo ich dann so gesagt habe, ja, aber in dem Artikel stand auch noch, dass es teilweise auch eine freiwillige Entscheidung ist, weil gerade aus diesen Machtkämpfen in den Großkonzernen Frauen sich irgendwann entscheiden und sagen, das möchte ich gar nicht. Ich möchte Themen voranbringen, aber nicht auf der politischen Ebene. Und dann kam als Reaktion, das haben die männlichen Kollegen gar nicht gemerkt. Und ich sage ja genau, und das ist das Problem. Ja, dass dieses, Frauen sind nicht so, teilweise nicht so machtzentriert, sondern eher, ja, mich hat es auch mal jemand gefragt, ob ich dieses Macht haben, wo ich am Anfang gesagt habe, sich in die erste Führungsrolle kam, nee, Macht will ich überhaupt nicht haben. Frauen definieren das, glaube ich, eher als, was voranbringen, an Themen arbeiten, aber nicht dieses total über Position und über Macht zu definieren.
Und vielleicht lassen wir es einfach stehen, weil wir es nicht wissen werden. Und doch wollte ich den Gedanken anbringen. Und doch, vielleicht nutzt du deine Macht ja für etwas anderes. Oder wenn ich Macht durch Verantwortung ersetze, das, was du am Anfang beschrieben hast, scheint deine Art und Weise zu sein, diesen Raum, diesen Einfluss, den du hast, geltend zu machen, für etwas einzubringen. Und vielleicht können wir von dort aus noch mal einen anderen Weg einschlagen. Ich sprach gerade über Marcel Proust und er will noch mal zurück, gerade in meinem Kopf. Er sagte, es geht darum, mit anderen Augen zu sehen. Und wenn ich mal die Vermutung an, wie du sagst, früher auch bei Douglas gearbeitet, du bist ja auch einen längeren Weg gegangen und führst heute wahrscheinlich nicht so, wie du vor 20 Jahren geführt hast, weil du auf einer Reise bist. Deshalb wäre es so schön, wenn du ein bisschen mal erzählst, was waren vielleicht, ich weiß es nicht, Erfahrungen, Begegnungen mit Menschen, Situationen, die deine Art zu sehen geprägt haben. Wie kommt es, dass du vielleicht heute mehr auf all das achtest, was du eingangs gesagt hattest? Was hast du so an deinem, wem oder was bist du so auf deinem Weg begegnet, der die Art und Weise geändert hat, wie du heute schaust?
Also ich muss sagen, ich hatte gerade in den Anfängen in meiner Douglas-Zeit immer viele tolle Mentoren, die auch gerade junge Führungskräfte extrem gefördert haben und die auch Frauen gefördert haben. Bei Douglas war das nie so ein ganz großes Thema, weil natürlich die Mitarbeiteranzahl sowohl bei Douglas als auch bei Christ in den Einzelhandelsbereichen waren natürlich viele Frauen. Trotzdem wurde es nach oben hin immer ein bisschen dünner. Aber trotzdem war so diese DNA schon relativ früh da, dass man auch Frauen in gewisse Positionen bringt und fördert. Trotzdem gab es natürlich aber auch auf den gleichen Ebenen die Männer, die das nicht alles immer so positiv gesehen haben und wo man sich auch schon durchkämpfen musste. Und ich glaube, das hat sich über die Zeit hat sich das anders entwickelt. Am Anfang der beruflichen Laufbahn habe ich das alles über Fleiß, Arbeitseinsatz etc. kompensiert. Also immer zu sagen, ich muss weiter sein, ich muss tiefer in den Themen drin sein. Ich weiß noch, ganz am Anfang hatte ich glaube, ich war noch nicht mal 2 Wochen da. Da rief mich jemand aus der Buchhaltung an, weil es um so ein Optimierungsprojekt ging und sagte zu mir, Sie haben ja von Buchhaltung gar keine Ahnung. Und habe ich gesagt, nee, ich bin jetzt erst gerade 2 Wochen da. Und dann merkte sie irgendwann, dass sie so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war und hat dann gesagt, ja, wollen Sie sich denn die Prozesse mal angucken? Wollen Sie denn mal in die Buchhaltung kommen? Da habe ich gesagt, ja, super gerne. Und das ist so mein Trigger gewesen. Immer dann, wenn ich ein Pushback bekommen habe, dann habe ich eigentlich so gesagt, jetzt erst recht, jetzt gucke ich mir das an, damit dieses fachliche Thema, da ist jemand, der vielleicht nicht in den Themen drin ist, nicht nochmal kommen kann. Das war so die ersten Jahre. Und das war natürlich auch dadurch, dass ich dann teilweise ja auch Mitarbeiter hatte, die älter waren als ich. Das war schon extrem viel Arbeitseinsatz. Und dann gab es aber so Begegnungen, die mich extrem geprägt haben, wo ich sage, das waren wirklich charismatische Menschen. Ich weiß noch genau, der Dr. Jörn Kreke, der jetzt leider verstorben ist, der hat mich irgendwann dann mal angerufen und hat gesagt, oh Mensch, Frau Thomann, Sie schreiben ja immer die Protokolle. Da war er ja im Aufsichtsrat damals. Ich würde Sie gerne mal kennenlernen. Haben Sie mal Lust auf ein Gespräch? Und dann war ich 1 Stunde mit ihm in diesem Gespräch und ich bin hinterher rausgegangen und ich war so fasziniert von diesem Gespräch, weil er mich vorher überhaupt nicht kannte und der hat so intelligent Fragen gestellt, auch im privaten Bereich, wo ich hinterher gedacht habe, wow, wie viel der jetzt über mich weiß und auf eine so angenehme Art und Weise. Und das hat dazu geführt, dass man wirklich für diese Menschen arbeitet. Ja, und das ist auch, glaube ich, das, was Douglas ausgemacht hat, was jetzt auch Appetito ausmacht. Man arbeitet für die Menschen, man arbeitet für die Familie. Und das ist etwas, wo ich hinterher immer gesagt habe, so würde ich auch gern sein. Ich möchte, dass die Mitarbeiter ein Stück weit nicht nur fürs Unternehmen arbeiten, sondern auch für den Menschen. Und das schafft man, glaube ich, nur, indem man ja diese Verbindung, dass man die auch herstellt. Oder ich habe immer noch, ich habe ein Kuscheltier, da ist ein Teddy, der hat einen Pulli an mit Gondrum. Das ist eine Buchhandlung, die hat Thalia irgendwann mal gekauft. Und als es dann darum ging, diese Buchhandlung zu integrieren, waren wir dort mal vor Ort. Und das war natürlich ein kleines Filialunternehmen. Und der Herr Gondrum, der Eigentümer, der ist wirklich morgens durch die Büros gegangen und er wusste zu jedem Mitarbeiter die Geschichte. Der wusste, wo der Mann krank war, der wusste, wer ein Pferd hatte und der wusste von dem dritten Mitarbeiter auch irgendetwas Persönliches. Und das kann man natürlich in größeren Unternehmen, kann man das nicht mehr multiplizieren. Das ist unmöglich. Aber daran zu arbeiten, Wege zu finden, dass etwas nahbar ist, darum geht es, glaube ich. Ich kann nicht, sag mal, Appetito hat 2500 Mitarbeiter in Deutschland. Das schaffe ich nicht. Ja? Das schaffe ich nicht mal, dass ich den Namen von jedem kennenlerne. Aber sich kleinere Themen zu überlegen, wie man das von einem kleinen Unternehmen, wo es dieses Persönliche ist, jeder kennt jeden, das auf eine größere Dimension in kleineren Dingen zu übertragen. Das ist etwas, was mich, ja, was mich schon fasziniert hat bei Douglas auch in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich geprägt hat. Ich hatte ja auch eine Zeit, wo ich auch mit Private Equity zusammengearbeitet habe, was super lehrreich war, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, was wieder eine andere Facette hat. Und das ist trotzdem, glaube ich, heute auch gerade nach Corona, die Menschen suchen, ja, wie man so schön sagt, Purpose, also ein Unternehmen, was Sinn stiftet, aber auch diese Kultur und diese Beziehung untereinander in einer Welt, die immer digitaler wird, ist es, glaube ich, ein Schlüsselfaktor.
Hast ein wichtiges Wort reingebracht, dieses nahbar. Das bedeutet ja nicht, dass ich jedem nah bin, aber es ist nahbar. Und das macht die Verbindung einfacher. Das ist wahrscheinlich die Essenz davon. So spannend. Und wenn ich jetzt, denn du hast mit Menschen gesprochen, die dich inspiriert haben, begleitet, und wahrscheinlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt in dem kleinen Rahmen, den wir jetzt haben. Ich habe die gleiche Frage vor ein paar Wochen dem Oliver Bruns, der hier zu Gast war, gefragt und wollte sie eigentlich immer wieder mit reinnehmen. Wenn ich jetzt bei dir ein Jahr in die Lehre gehen dürfte, in eine Führungslehre, in eine, haben wir mal mit dem Begriff genommen, Chief Energy Officer Lehre, was würde ich bei dir lernen? Was würdest du mir unbedingt zeigen wollen, damit ich das mit auf meinen Weg nehme?
Ich denke, du würdest lernen, wie man authentisch sein kann, wie man schon stringent Themen durchzieht, aber auf eine menschliche Art und Weise, dass man auch den Menschen noch mitnimmt. Das ist etwas, was mir halt auch, ne, irgendwann, wenn man das ein paar Jahre macht, kriegt man ja auch Feedback immer irgendwie gespiegelt und jetzt auch in den ersten Wochen, dass die Leute sagen, es ist halt sehr klar, also häufig werden Führungskräfte irgendwann so ein bisschen auch wie Politiker, weil sie dann irgendwas erklären, aber irgendwie doch nichts erklären und das ist, denke ich, unheimlich wichtig und das würdest du, glaube ich, auch bei mir lernen. Ich bin da sehr klar in den Dingen und ich sage auch, wenn ich Dinge nicht sagen kann. Und davon gibt es in der Regel sehr wenig Dinge. Es wird aber häufig, ist das Gefühl, dass es ganz viele Dinge gibt, über die man nicht reden kann. Und dadurch, das, was wir vorhin auch besprochen haben, dadurch kreiert man auch wieder Angst. Ja, wenn man das Gefühl hat, da schweben irgendwie ganz viele Dinge im Raum, über die nicht gesprochen wird. Und das, denke ich, würdest du bei mir lernen und insbesondere auch dieses. Wie ist die Interaktion untereinander? Wann funktioniert etwas nicht in den Teams? Da bin ich, glaube ich, sehr sensibel für die Dinge, dass ich immer sage, ich möchte, dass die offen angesprochen werden. Und das ist für mich eigentlich das größte Kompliment, wenn Leute kommen und diese Dinge ansprechen. Ja, häufig ist das ja so, dass man gerade auch in diesem Führungskraft-Mitarbeiter, dass man versucht, eher die Dinge für sich alleine zu regeln und lieber nicht zu kommen. Und das ist etwas, was ich versuche immer zu vermitteln. Ich möchte, dass die Leute kommen. Ich sage mal, ein schönes Kompliment war, ich habe jetzt ganz viele Team-Meetings gemacht, mit den Mitarbeitern dann auch, nicht nur mit den Führungskräften. Und irgendwann kam eine Mitarbeiterin in das Büro und sagte, ich wollte mich vorstellen. Ich war ja nicht bei dem Team-Meeting dabei, aber ich fand es so nett, dass du das gemacht hast. Und das ist halt dieses Nahbar. Ja, das ist ein kleines Beispiel dafür, wie kriegt man das hin? Und ja, das würdest du bei mir lernen, Boris.
Ich wäre dankbar, wenn ich die Chance dazu hätte in einem anderen Leben. Und ich lerne es ja auch so von dir. Dann durch die Male, wo wir zusammenarbeiten durften, ich lerne von dir, sehe das, ich sehe das in Aktion und finde das so spannend, weil du es ja wirklich an der Frontlinie machst, wo Dinge fassbar sind, wo sie greifbar sind. Und mir war es vielleicht noch ein Bedürfnis, gerade zu unterstreichen, was ich gerade noch gehört habe, nämlich, dass du sagst, es braucht. Du sprichst auf der einen Seite von Nahbar und Mitgefühl und das ist kein Gegensatz zu Mut. Mut und Mitgefühl gehen miteinander her oder bedingen sich anscheinend gegenseitig. Und wenn etwas Schwieriges besprechbar wird, schafft das Nähe. Ich würde vielleicht fast so weit zu gehen, dass Nähe und so ein Sense of Unity, so eine Verbindung in einem Team wahrscheinlich nicht durch die Vermeidung von Konflikten, sondern durch die Suche nach diesen Konflikten, wo ist noch etwas, genau dorthin zu gehen, das ist etwas, was ich von dir gerade mitnehme. Es ist kein Entweder geht es uns allen gut oder wir haben Konflikt, sondern du scheinst den Konflikt, die Spannungsfelder, das Unausgesprochene, die Störgefühle zu suchen, reinzubringen, damit mit ihnen gearbeitet werden kann. Das ist das, was ich ganz stark bei dir wahrnehme.
Ich bringe mal ein Beispiel. Mein
Ja.
Sohn hat heute, kommt nach Hause und sagt, Mama, hier mein Vokabeltest. Hat er super abgeschlossen. Der Weg davor war steinig, weil als wir gemeinsam dann geübt haben, hat er immer wieder gesagt, oh, und wie oft soll ich das denn noch und was soll ich denn noch alles machen? Und dann habe ich immer gesagt, Louis, und mit wem hast du gelernt? Und dann lächelte er, ja. Und das ist im Beruflichen, glaube ich, genauso. Manchmal muss es knirschen, natürlich. Und das habe ich auch in der Vergangenheit gelernt. Das habe ich am Anfang auch nicht so gemacht. Es gab mal jemand in einem Vortrag, der gesagt hat, Führung heißt auch, dass Mitarbeiter das Büro verlassen mit der Faust in der Hand, in der Hosentasche. Auch diese Situation muss es manchmal geben, weil man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, und das ist jetzt die Entscheidung und die ist so. Es gibt natürlich auch Dinge, wo ich nicht immer alles erklären, den Purpose etc. In der Regel sollte man das tun, aber es gibt natürlich auch die Momente, wo man sagt, und das ist jetzt die Entscheidung. Und dann trotzdem, auch da wieder, wenn man ein vernünftiges Umfeld hat und selbst das zu sagen und das zu antizipieren und zu sagen, ich weiß, dass nicht jeder diese Entscheidung jetzt gut findet, aber die ist jetzt so getroffen und die müssen wir jetzt durchziehen. Auch das ist ja ein anderes Gefühl, als wenn man gar nichts erklärt. Und darum geht es, glaube ich, häufig auch diese Gefühle oder diesen Missmut, den man ja selber spürt, auch den mit anzusprechen und den auch zu adressieren.
Absolut, sodass diese Energie dann ja wieder genutzt werden kann und eine gewisse Richtung gelenkt werden kann. Alles im Kern, was du tust, ist ja diese Energie zu verwandeln in etwas, was produktiv genutzt werden kann. Ich glaube, der Arun Gandhi, der Enkelsohn von Mahatma Gandhi, hat ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt The Gift of Anger. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutsch das Geschenk Wut heißt. Und zitierte seinen Großvater, der für ihn war, weil er irgendwann mal sagte: Ach Mensch, Großvater, ich bin in der Schule so wütend geworden und hab da jemanden verdrescht, weil die haben mich halt doof angemacht. Und irgendwann ist ihm halt die Wutschnur geplatzt und sagt: Mensch, Großvater, wie schaffst du das nur, nicht wütend zu sein? Sein Großvater sagte wohl auch: Es ist gar nicht so, dass ich nicht wütend bin. Wut ist ein ganz wichtiges Gefühl. Das ist so wie für ein Auto das Benzin oder heute hoffentlich immer mehr Strom oder andere Dinge. Und er sagte: Use your anger wisely. Nutz deine Wut. Was für ein schöner Punkt, vielleicht um noch einmal nach vorne zu schauen. Du hast ganz viel erzählt über Dinge, die dich bewegt haben, die deine Aufmerksamkeit finden. In den nächsten 10 Jahren oder wenn wir uns vielleicht das große Glück haben, uns in 10 Jahren noch weiter unterhalten zu dürfen, was würdest du gerne in den nächsten 10 Jahren lernen, entdecken und was würdest du vielleicht auch gerne verlernen?
Ich glaube, Lernen ist ein Stück weit mehr Gelassenheit. Ich glaube, die kommt auch irgendwann. Also mittlerweile versucht man so ein bisschen auch die guten Momente wirklich zu halten. Ja, ich glaube, man ist mittlerweile, am Anfang war das natürlich so, dass man immer Ziele hatte oder man irgendwas erreichen wollte. Es geht jetzt mehr darum, Dinge nach vorne zu entwickeln. Ich bin jetzt mal bezogen auf Appetito. Es ist ein internationales Umfeld, wo es noch ganz viele Möglichkeiten gibt, die Länder miteinander zu vernetzen, dass die Länder voneinander lernen, dass es ja auch internationale Zusammenarbeit gibt. Das ist so auf jeden Fall der Trigger jetzt für die nächsten Jahre zu sagen, wie kriegt man das hin? Ich glaube, das trifft auf viele mittelständische Unternehmen zu, die halt nicht jetzt schon überall Unternehmenssprache Englisch haben, die nicht überall internationale Teams haben. Dann gibt es immer so die Fragezeichen, gibt jetzt einer die Guidelines vor, komplett in agilen Teams, funktioniert es auch nicht bei jedem Thema. Aber das weiterzuentwickeln, und auch da ist, glaube ich, dieses Thema Kultur, gerade in anderen Ländern, die dann auch wiederum anders ticken, die auch eine andere Historie haben, die auch ganz anders auf Dinge nochmal blicken. Das ist etwas, was, ja, warum ich auch zu Appetito gekommen bin und das in die nächsten Jahre sozusagen in dem internationalen Kontext auch einzubringen. Das ist das, was mich, ja, was mich antreibt.
Spannend und passt aus meinem Blickwinkel heraus so sehr zu all dem, was du eingangs berichtetest. Denn wenn ich so ein bisschen schaue und die internationale Arbeit, die wir mit Unternehmen gemacht haben, auch im Bereich Unternehmenskultur, sei das in den USA, in Brasilien, in Südafrika, in China oder in Dänemark, das, was die Menschen miteinander verbindet und was ihnen erlaubt, miteinander zu arbeiten, ist, wenn sie ihre eigene Menschlichkeit wiederentdecken, ihre gegenseitige Menschlichkeit und diese dünne Schicht an Andersartigkeit entweder sekundär wird oder aber im Grunde als das Geschenk empfunden wird. Irgendwie spannend. Aber die 99% darunter sind: Wow, ach, du machst dir auch manchmal Sorgen, ach, du lachst auch gerne. Ach, du brauchst auch Nähe in der richtigen Dosis. Und das gibt Menschen Kraft und macht auf einmal eine Kollaboration über viele tausend Kilometer hinweg durchaus möglich, schneller, manchmal sogar leicht, gar nicht bürokratisch. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, und vielleicht so als Art und Weise, das abzuschließen oder ein bisschen nach vorne zu schauen. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir nur eine einzige Sache wünschen, von der du glaubst, es würde unser Unternehmen und vielleicht auch auf dem Weg unserer Gesellschaft signifikant stärken. Wie würdest du diesen Zauberstab nutzen?
Mein Zauberstab. Das Mindset zu schärfen für, ja, für die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn es dafür ein Wort gibt, wenn es dafür eine Zutat geben würde, das in die Köpfe reinzubringen, sei es Empathie, das als Trigger zu entdecken.
Menschliche Führung. Danke, Melanie. Und du hast schon so viele Zutaten in dieser kleinen Stunde mit reingebracht. Von Achten auf Räumen bis zur Nähe, bis zu Zuhören, bis zu dem Umgang mit Konflikten. Ganz, ganz so reichhaltig. Ich spüre, das ist eher die Herausforderung. Wir könnten locker 2 Stunden damit verbringen. Und doch glaube ich, dass es den meisten gut tut, wenn wir nur so eine Stunde haben und darüber dann nochmal bei der zweiten Hälfte der Autofahrt reflektieren können. Melanie, ich danke dir von ganzem Herzen für so ein unglaublich tiefes, beherztes, reflektiertes Gespräch und diese Offenheit, die du auch hier ja mit in den Raum bringst. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst und das möglich machst. Ganz lieben Dank.
Vielen Dank, Boris. Es hat echt Spaß gemacht.
Mir auch.